Also ich halte ja keine Predigt, sondern wir haben ja
Sabbat. Na ja, ja, zwei nicht, aber
eine Lektion. Ich habe nur eine Lektion hier für mich. Und wenn ihr keine bestellt habt, dann habt ihr keine. Also ich frage euch jetzt ein Gesang. Es geht um zwei Personen. Es geht ja, hatte ich vorhin schon gesagt, was die Hauptüberschrift ist. Was ist die Überschrift? Wir hatten eine Lektion überhaupt noch hier. Gar keine.
Leiter in Israel. Ist meine
die Leiter in Israel, jawohl, naja. Und da muss ich euch auch fragen, zu welcher Zeit? Um was spielt sich die ganze Lektionsgeschichte hier ab? Es geht jetzt um vorbildliche Leiter. Und zwei Leiter werden hier genannt, und wer sind die gewesen?
Es von der hier.
Wer war das?
Welche Zeit ist es denn?
Also Kinderlehre müsste informiert sein. Ich muss auch ehrlich sagen, das war ein interessantes Studium in diesem Vierteljahr. Ja. Und da, wer das studiert hat, der ist absichtlich schlauer geworden. Denn es wird uns einiges Interessantes geben. Eigentlich die letzte Chance für das Volk Israel. Die sind ja... Wohin sind die denn gewandert dann, als Israel aufhörte zu bestehen? Nach
Babylon.
Babylon. Babylon. Wer regiert denn da in Babylon?
Nebukadnezar.
War der Nebukadnezar. Also biblisch ist sehr interessant, denn man versteht dann auch manches, da kommen wir auch auf unsere Zeit zurück nachher, versteht manches, was heute läuft, auch viel besser. Es war also der, muss ich sagen, biblisch bekannter Nebukadnezar. Ja, geht ja unsere Lektion über das Buch
Daniel.
Da wird ja Nebukadnezar und anderen Herrschern geschont. Also das ist eine historische Geschichte, um die es jetzt geht. Es sind historische Tatsachen, keine Legenden und keine Vorstellungen, sondern das ist eine bewiesene Geschichte, die uns beschäftigt in den beiden Büchern, nämlich dem Buch Esra und dem Buch Nehemia. Wir waren der Esra gewesen.
Ach, das war irgendwie.
Wisst ihr noch gar nicht einmal? Das erschüttelt mich. Wer war denn der Esra gewesen? Berühmte Leute damals. Esra war
Priester
gewesen. Priester. Und der Nehemia nachher. Kam aus einer feinen Familie, der wurde nachher der Statthalter. Statthalter
von Jerusalem.
Israel wieder. Jerusalem. Jetzt ist die Frage, wann spielte sich denn das alles ab? Wann spielte sich das ab?
600.
Wann war die Frage? Ungefähr das babylonische Reich ging ja unter. Durch welchen Herrscher?
Kyros.
Kyros oder Cyrus. Kyros. Und welches Reich beherrschte er?
Medien.
Hat er gesagt?
Medien
und Persien, und dann zerschmolzen die beiden Völker, und dann war das Persische Reich. Das war der König, der Babylon besiegt hat. Der war der letzte König von Babylon. Der war ja beim Feiern herrlich und schön. Das war der. Wie ist denn der? Der
Belsasar.
Ihr seid ja kluge Leute.
Der Belsasar.
Und die waren ja in einem festlichen Saal, in einem wunderbaren Saal.
Der saß da oben, meine Tegel.
Ja, dann habe ich selbst besichtigt. War selbst das gewesen. Im Saal. Da ist nur noch eine Ruine natürlich, aber die Mauern sind noch und der Fußboden ist noch derselbe.
Da kommt er nicht.
Babylon, bin nach Babylon gefahren mit dem Flugzeug von Palästina rüber und dann mussten wir wandern. Die breite Straße war da noch in Babylon, wo die früher die Paraden da stattfanden vor den Königen. Und da war hinten dann, gingst du durch dieses gewaltige Tor, das Ischka-Tor, das ist ja in Berlin, haben sie abgebaut, nach Berlin.
Jetzt muss ich euch mal eine Frage stellen.
Na, wie viele Jünger hatte denn Jesus gerufen?
11.
Wie viel?
11.
Aber er hat genau berufen, wie viel?
12.
Ich wüsste noch nicht mal, wie viele Jünger hat es da gegeben.
12.
Ihr seid jetzt, und jetzt will ich euch weiter fragen. Wir waren jetzt gerade zu der Mausel, wir sind ja in der Geschichte jetzt mit drinnen. Und zwar geht es jetzt um den Esra und um den Nehemia. Wunderbar. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt mal einen Einblick. Es geht jetzt um die vorbildlichen Leiter. Darum geht es jetzt. Und die waren tüchtige Leute. Also er hat festgestellt, der Esra war Priester gewesen und der Nehemia war der vom Beruf eigentlich.
Praktiker.
Was war der vom Beruf?
Mundschenk.
Was hat der Mundschenk gemacht?
Naja, der hat die Daniel und seine Konsorten, hätte ich fast gesagt, bedient.
Für
sie, wie wurden denn die Könige damals umgebracht?
Vergiftet.
Er musste vorkosten.
Der muss erst einmal speisen, wenn er lebendig geblieben ist.
Ja, dann
war
das gut.
König dann. Ach, welcher König regierte denn damals?
Mann,
der Bruder. Ja. Wunderbar, der Artaxerxes oder Artaxasta, das ist eigentlich die gleiche Person, die regierte und da war der Nehemia Mundschenk, aber der Nehemia, der war sehr traurig gestimmt, denn er hatte einen Bruder und dieser Bruder war bei den ersten aus Babylon ausgewandert nach Jerusalem. Sie durfte wieder zurückwandern da. Der Perserkönig, der war ein sehr kluger Mann und hat gesagt, wir wollen ja keinen Ärger haben mit den einzelnen Völkern da, sondern jedes Volk soll seinen Gott anbeten, den es verehrt. Hat erlaubt, dass in Jerusalem, dann ja, der Darius ja schon, und dass Jerusalem wieder aufgebaut werden konnte. Wir haben auch schon zuerst den Tempel aufgebaut, versucht den Tempel aufzubauen, und es gab dann Probleme und dann wurde Aufbau verboten von dem Artaxasta und der Bruder von dem Nehemia, der hat dem Nehemia mitgeteilt, es sieht sehr traurig aus in Jerusalem. Und daraufhin, das ist ja die interessante Geschichte, der war da eingeladen zu dem König und der war mit seiner Frau zusammen und da hat er ihm den Wunsch nahegelegt, darf ich denn eine Zeit lang mich beurlauben lassen hier und nach Jerusalem zurückkehren. Mhm. Und da hat der König zugestimmt und hat ihn dann bestellt sogar zum Statthalter. Und um diese Geschichte geht es ja jetzt in unserer Lektion heute. Jetzt ist ja nur die Frage, wann ist das denn gewesen? Um welche Zeit? Wann ist der Esra nach Jerusalem gewandert?
457.
Der ist 458 vor Christi Geburt und der Nehemia, der kam etwas später, nämlich 445 vor Christi Geburt. Ja. Wie viele Jahre sind denn das seit unserer Zeit heute? 1000, muss man sagen, 1000, ja, das war ja, das sind 2500 Jahre. 2500. Jetzt muss ich euch mal fragen, wann war der Auszug aus Ägypten gewesen?
1445.
Du bist ein kluger Mann. 1445. Es waren also genau 1000 Jahre später, der war ja hier 445 und das war 1445, als der Nehemia dann nach Jerusalem kam. Und jetzt geht es ja um diese Geschichte hier. Es waren vorbildhafte Leiter. Was für eine Verantwortung hat denn ein Leiter? Das wird uns jetzt hier im Einzelnen geschildert. Da habt ihr nun in unserer ersten Betrachtung von dem Sonntag. Vorbildliche Leiter haben eine Vision. Was ist eine Vision? Eine Vorstellung. Heißt also, wenn einer Leiter ist, dann muss er ja genau überlegen, was will ich denn erreichen, was will ich für Positives auch tun.
Wichtig ist, dass er delegieren kann, denn er kann nicht alles selbst machen, er muss einteilen.
Da kommen wir noch drauf. Also jetzt erstmal, er muss eine Vision haben. Und jetzt ist das Interessante, welche Ziele, die Frage jetzt, setzte sich der Esra zuerst hier. Das ist der Esra, der Priester. Als der gewandert ist, weiter Weg war das, von Babylon nach Jerusalem, wie viele Kilometer sind denn das?
Na, 1000 etwa.
Wie viel?
Rund 1000 Kilometer. Und der Esra, der hat auch gleich mitgenommen aus Babylon die sogenannten Tempelgeräte. Und er ist abmarschiert ohne einen militärischen Begleitung. Und was war damals beim Wandern gefährlich? Von den Räubern, die gibt es ja heute auch noch wieder in unserem Lande hier, dass das von den Räubern überfallen wird. Und der Esra, wem hat er vertraut?
Dem Gott.
Im Himmel.
Gott.
Ist er heile angekommen in Jerusalem?
Ja.
Angekommen.
Weil er Gott vertraut.
Aber überlegte mal, zu Fuß zu marschieren, so von
1000 Kilometer
hoch und runter durch die Wüste und überall
rum.
War alles gar nicht so einfach. Aber der Esra hat es geschafft. Und der Esra hatte sich jetzt drei Ziele gesetzt. Und diese drei Ziele, die stehen auch in dem entsprechenden Text, Esra 7, Vers 10. Wenn er den Text aufgeschlagen hat, der kann mir Bescheid geben, welche Ziele er sich gesetzt hat. Also, das Gesetz des Herrn zu erforschen, das heißt, den Willen Gottes zu studieren. Was ist denn das für uns heute? Genau dasselbe sollten wir machen. Die Weisungen, die uns Gott gegeben hat, das sind nicht nur die 10 Gebote, sondern auch die anderen Sachen noch, das sollten wir
studieren.
Sind ja hier vorbildliche Leiter. Das sollten die vorbildlichen Leiter ganz besonders studieren. Das heißt also, auch in unserer Zeit gibt es ja Leiter, was sollten die machen? Sie sollten erstmal den Willen Gottes genau erforschen, damit sie dann entsprechend handeln. Jetzt habt ihr drei Punkte, die da stehen. Das heißt also, erstmal studieren, intensiv das, was in der Heiligen Schrift steht, studieren. Ich weiß nicht, habt ihr in der Woche mal in der Bibel gelesen?
Ja,
also früher als kleiner Bub hat es einen Tag lang gedauert. Und am Nachmittag haben wir zum Himmel hochgeguckt und haben die Jud 52 da betrachtet, weil wir Langeweile hatten. Aber heute geht der Tag schnell rum. Und wo sitzen denn die Leute abends dann immer? Ich will das nur euch sagen, obwohl ich ehrlich sagen, das ist recht viel Gescheites. Im Fernsehen steht da nicht mehr nach, die Nachrichten sind nichts mehr Gescheites. Aber jetzt ist die Sache hier. Wir sollen studieren. Und was wir studiert haben, als zweiter Punkt, was steht denn da drinnen?
Tat umsetzen.
Anwenden im eigenen Leben. Das ist Punkt Nummer 1. Ich kann keine Weisungen geben, wenn ich sie selbst nicht beachte.
Ja.
Passiert leider heute oft.
Ja.
Und das hat der Esra mir, deswegen wird er hier vorbildliche Leiter. Das heißt also, dass man das, was studiert hat, man hat,
auslebt.
Das sollte man im eigenen Leben
ausleben.
Und ausleben. Und jetzt ist der Punkt 3.
Und andere mitteilen.
Wunderbar. Aber du hast auch der Bibel gelesen, gell? Die
ja.
Botschaft, die man erkannt hat, die sollte man weitergeben.
Ja.
Und da war der Esra sehr
vorbildlich.
Das wird uns sehr deutlich gezeigt. Und er betont hier, auf welche Ordnung wollte Esra besonders hinweisen, ist da hier in unserer Lektion dargestellt. Das ist meine Frage. Aber nach Vers 10, das Gesetz Gottes sollte Lebensordnung sein. Das war sein Anliegen gewesen. Und das war nicht nur sein, sondern das hat er ja jetzt weitergegeben. Und wir haben ja auch Leiter heute. Machen die das auch so? Also da wollen wir gar nicht drüber reden jetzt, sondern wollen nur uns erinnern, was sie machen. Und dann steht hier, was muss ich tun, wenn ich Verantwortung über die, das ist die Frage hier, über die Gemeinde habe. Was muss ich tun, wenn ich Verantwortung habe, das sind wir jetzt in unserer Zeit, über die Gemeinde habe. Das sind die Prediger, das sind die Vorsteher und die, die eigentlich mit der Leitung beauftragt sind. Was sollten die tun? Die sollten genauso handeln, wie das der Esra damals gemacht hat. Jetzt müsste ich fragen, machen die das so? Studieren die auch die Heilige Schrift gewünscht haben? Praktizieren die das auch so, wie das in der Bibel drin steht? Und geben Sie diese Botschaft auch weiter. Da herrscht im Augenblick sehr große Stille bei uns. Aber damals wurde der Esra in der Weise ganz besonders gelobt, denn es gab auch Leiter, die so ähnlich handelten, wie das heute passiert. Und deswegen geht es jetzt weiter. Diese vorbildlichen Leiter handelten strategisch. Was ist denn das jetzt? Sie handelten strategisch, steht hier in der Lektion.
Vorausschauend.
Sie mussten ganz genau, sehr klug. Sie mussten vorausschauend wissen, was kann auf uns hier zukommen. Denn sie lebten ja unter Leuten, die ihnen nicht wohlgesinnt waren. Das haben wir ja gemerkt. Da in Jerusalem, da waren ja die feindlichen Völker rundherum, die gehörten zwar alle nach Persien, aber das waren verschiedene Statthaltereien da. Und die waren denen, die jetzt anfingen, wieder die Stadt aufzubauen, nicht wohlgesonnen. Und da wird hier gezeigt, worüber haben sich denn die Nachbarvölker geärgert, als der Nehemia dann dahin kam. Worüber hatten die sich geärgert?
Über den Wiederaufbau.
Ja. Was hat denn der Nehemia nämlich getan?
Die Mauer, glaube ich, wieder errichtet.
Die Mauer.
Der Tempel hat gestanden. Aber der Tempel war natürlich für die anderen in der Umgebung nicht das richtige Bauwerk gewesen. Und der Nehemia hat sofort erkannt, die Lage hier ist sehr gefährlich. Er war vorausschauend. Was hat er denn gemacht? Er hat die Mauer gebaut. Und zwar in verhältnismäßig, ist auch die Zeit angegeben, in verhältnismäßig kurzer Zeit. Aber das Interessante ist hier, der Nehemia, was hat er denn getan? Was hat der Nehemia getan? Er hat also die Weisung gegeben, die Mauer wieder zu bauen. Und was hat er dann getan dabei? Er hat, ja, da musste natürlich der Aufbau, denn die Feinde wollten das ja verhindern, der Aufbau musste bewacht werden. Und alle Männer, auch die, die nicht gebaut haben, welche Aufgabe hatten die?
Aufzupassen,
sich richten, einen Speer in die Hand und musste es aufpassen, dass in der Nacht die Feinde nicht kommen, um die Mauern zu reißen.
Das sind die Wächter auf der Zinne, ja?
Und die Wächter, aber wie hat der Nehemia sich verhalten?
Der hat gebetet.
Beim Mauerbau.
Und gepredigt.
Ja, der hat auch mal mit Hand angelegt.
Ganz klug ist er.
Aber vor allem hat er dafür gesorgt, dass jemand, der am Mauerbau beschäftigt war, auch zu gleicher Zeit eine Waffe in der Hand hatte.
Ganz genau.
Das ging ja nicht. Ja.
Er hatte auch einen Speer.
Das Speer und der rechte Hand die
Hand. Hat er auch einen Speer gehabt. Was soll uns das sagen? Dass der, der die Leitung hat, nicht nur kommandieren soll, sondern selbst mitarbeiten. Ich muss sagen, ich denke an meinen Vater noch zurück. Wir hatten früher, jeder Prediger, alle im Winterhalbjahr mussten alle öffentliche Vorträge halten. Mein Vater, staunlich, heute noch ein kleiner Bub, der hat in einer Woche an drei verschiedenen Orten, Offenbach, Hanau und in der ganzen Umgebung dieser Vereinigung, hat er drei an verschiedenen Plätzen jeweils Vorträge gehalten. Drei verschiedene
Plätze. Also öffentliche Vorträge.
Die anderen Prediger nur an einem Platz, wo sie wohnten, und er ist dann die Preisung gewesen. Damit will ich sagen, der Nehemiah beteiligte sich auch. Er gab nicht nur Kommandos und legte sich dann aufs Kanapee und erholte sich, sondern er arbeitete mit. Das ist das, was hier geschrieben steht, vorbildliches Handeln. Und da ist jetzt das, tja, die Frage, war das, was der Nehemiah getan hat, jetzt richtig gewesen?
Natürlich.
Ja, offensichtlich. Es gelang ihm ja in kurzer Zeit die Mauer wieder aufzubauen.
Wunderbar. Denn deswegen steht es ja hier, also das Wissen um die umfassende Hilfe Gottes und der Einsatz aller Mittel, die den Menschen geboten sind, gehören zusammen, und da hat er sich daran beteiligt. Steht hier noch in Nehemias unterschiedlicher Hingabe an das Werk Gottes, da lag der Grund für das erfolgreiche Mühen seiner Arbeit und das Verhindern der Angriffe der Feinde. Also hier wird von der Führerschaft gesprochen. Er war also, der Nehemiah, ein vorbildhafter Führer gewesen. Und jetzt kommt die nächste Geschichte dran. Wozu war der Nehemiah sogar bereit? Wozu war er bereit? Hat man jetzt ja gleich festgelegt schon. Er war bereit mitzumachen. Und was hat der Nehemiah veranlasst, jetzt selbst anzupacken? Was hat ihn da veranlasst? Naja, die Feinde, was waren das für Feinde da rundherum? Sie werden nach hier geschildert. Die Feinde. Was wollten denn die Feinde machen?
Wirklich den Tempel zerstören.
Und nicht nur den Tempel zerstören, sondern wen wollten die am liebsten?
Alle ihn.
Umbringen.
Alle ihn umbringen.
Wen denn? Ja. Maus ist ein kluger Mann, der Nehemia. Aber sie hatten jetzt eine Überlegung gemacht. Und welche Überlegung war das? Was wollten denn die Feinde, die hatten sich ja jetzt zusammengetan, die haben ihn einladen wollen zu einem Gespräch.
Mit alle Stellen, ne?
Einladen wollen zu einem Gespräch, und wenn er dahin gegangen wäre, dann hätten die diese Ahnung hat er, und aus diesem Grunde hat er eine Unterhaltung mit ihnen abgelehnt. Es waren die Feinde gewesen.
Ja.
Er ließ sich nicht rüberziehen, sondern er blieb standhaft. Und wie du sagst, er hat die Stadt, die Mauer aufgebaut und sie verteidigt. Aber er war nicht bereit, jetzt mit denen da in Gespräche zu kommen. Warum wollten ihn die denn einladen? Weil sie ihn umbringen wollten und weil sie ihn von seiner Handlung damit abhalten, weil sie genau wussten, ja, das liegt nur an dem Nehemia, der nämlich nicht da war. Da hatte sogar der König den Wiederaufbau abgesagt, weil es Probleme gab. Nur der Nehemia hatte den besonderen Auftrag, und das wussten die. Und deswegen haben sie das verhindern wollen. Also der Nehemia, der war zu diesen Dingen bereit. Jetzt geht es doch weiter.
Nochmal auf das Gespräch, ja. Angebot da. Ich meine, das haben wir ja auch oft in unserem Leben. Und es ist eine schwierige Sache. Gehe ich dahin, unterhalte mich mit denen und versuche da eine Lösung zu finden, oder bleibe ich gleich ganz weg, weil die ohnehin nur hinterhältige böse Dinge im Schild führen. Das ist nicht so einfach, denn wenn ich von Jesus ausgehe, Jesus sagt ja, haltet Frieden, also
ja.
Dazu gehört ja eigentlich auch,
dass, ja, dass ich mich mit den anderen arrangiere, dass ich mich mit denen ausspreche.
Das heißt aber, sei klug wie die Schlangen.
Was heißt klug? Es gibt ja verschiedene Stufen der Klugheit. Es kann einfach also, ach, mir ist wichtig, dass ich mit denen verbal auseinandersetzen kann. Total übervorsichtig in der Sache. Sag, sag ich, gehe gar nicht hin, was ist besser?
Also Jesus war ja auch bereits erst für Aussprache gewesen mit den Pharisäern und Sadduzäern, aber das hat ja zu nichts geführt.
Nee.
Er hat versucht, den Weg zu gehen, nur der Nehemia wusste ganz genau, was sie mit ihm vorhaben. Er hatte enge Verbundenheit mit Gott.
Ja.
Frage. Und von dieser Sicht aus hat er gesagt, nein, sie haben nichts Gutes mit mir vor. Also in der Bibel wird uns geschildert, er hat das abgelehnt und blieb stabil und die Stadt wurde jetzt befestigt durch diese Mauer. Jetzt, vorbildliche Leiter sind mit Leidenschaft bei der Sache. Was heißt das jetzt? Wie zeigt sich hier die Leidenschaft eines Leiters?
Sie sind von ihrem Vorhaben überzeugt, durch und durch überzeugt und, das haben wir vorhin schon gesagt, sind auf jeden Fall auch bereit, wenn es irgendwo hakt, da mitzuarbeiten.
Ja.
Sie setzen sich also nicht ab und geben nur Befehle, sondern sie sehen auch zu, dass das Ganze in Gang bleibt. Und dazu muss man manches Mal einfach selbst Hand anlegen und mitarbeiten.
Was wusste der Nehemia? Das Volk ist ja wieder zurückgeführt worden aus Babylon.
Ja.
Der Tempel stand. Damit wusste auch der Nehemia, es gibt noch einmal für das Volk einen neuen
Anfang.
Denn die waren ja ganz untergegangen. Was war denn von dem Volke Gottes noch übrig geblieben?
Ja.
Wie viel Stämme waren denn das noch?
Zwei.
Die 10 Stämme, die sind ja schon vorher untergegangen.
Ja.
Und dann blieben ja nur noch Juda und der andere Stamm.
Benjamin,
nur der halbe Stamm davon. Simeon. Also zweieinhalb genau und Simeon. Das waren die einzelnen, die Restbestände nur noch. Und jetzt wollte doch Gott, was hatte denn Gott mit seinem Volk überhaupt vor? Neuen Anfang, aber aus welchem Grunde hat er denn ein solches Volk berufen?
Es soll ein gutes Beispiel sein, den umliegenden Völkern, dass es denen gut geht, wenn sie einen Glauben an Gott haben und seine Satzungen und
Gesetze. Ganz genau, und die Herrlichkeit Gottes den Menschen zu übermitteln. Nur was war denn das Ergebnis der Tätigkeit von dem Volke Israel?
Sie sind manchmal also selbst noch Dinge angenommen.
Sie haben ja nicht nur den lieben Gott angebetet, sondern was war das große Problem?
Wenn sie angepasst werden,
sind sie dienstbetrieben.
Sie haben ja die Mehrgötterei angeboren, steht denn in der Bibel drin im ersten Gebot.
Tja.
Ich bin der Herr,
dein Gott.
Ein Gott, du sollst keine
Anbetung mehr haben.
Das ist ja unser Problem auch heute.
Ja.
Unser Problem, was beten wir denn an heute?
Die Trinität.
Nicht nur einen Gott, sondern
den dreigeteilten
Gott. Drei Götter.
Ja, der drei Götter, das gibt's doch nicht.
Ja, natürlich, aber es ist in unserer. Das war ursprünglich nicht, also als ich kleiner Bub war und Vater und als ich Prediger war noch bis da, da war gar keine Rede davon. Aber jetzt hat man sich angepasst. Wir wären ja nicht aufgenommen worden in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, wenn wir nicht die sogenannte Vereinigkeitslehre akzeptiert hätten. Und da sitzen wir jetzt drinnen. Und deswegen glaube ich, dass auch nur wenige gerettet werden, wenn Jesus wiederkommt, auch aus unserer Glaubensgemeinschaft. Aber das ist jetzt damals auch ein Problem gewesen. Sie vertrauten dem lieben Gott im Himmel nicht mehr und deswegen mussten sie nach Babylon wandern. Jetzt kamen sie zurück, jetzt wollte Gott einen neuen Anfang machen, um auch wieder durch dieses Volk die Botschaft von dem allmächtigen Gott zu verkündigen. Ist das dann gelungen?
Nicht mehr.
Was? Wir hatten nachher das Evangelium verkündigt.
Die Jünger.
Es waren die Jünger. Und
ja,
dann,
Jesus,
und dann Heiden.
Die Heiden.
Also ihr seht, da hat sich einiges gestaltet, aber Gott hat das Beste gewünscht für das Volk und deswegen waren solche Leiter dann da. Der Nehemia war ein tüchtiger Mann, aber es ist interessant, dass er hier Lob ausgesprochen hat. Aber die Frage ist jetzt, warum hat sich Nehemia in Nehemia 2, Vers 10 nicht selbst erwähnt? Müsst ihr mal den Text lesen, Nehemia 2, Vers 10. Warum hat sich der Nehemia nicht sich selbst erwähnt? Warum? Was steht da drinnen?
Im 10. Vers von dem 2. Kapitel.
Ja, steht da drinnen.
Als das Hirten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß er sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Kinder Israel Gutes suchte.
Aber er nennt sich nicht selbst. Er hat die zwei genannt da, die waren ja auch da beteiligt am Anfang. Aber er selbst benennt sich selbst nicht. Was bedeutet das?
Einfach sehr demütig, ja.
Sollte auch demütig sein.
Sich selbst gelobt.
Sich nicht in den Vordergrund schreiben, sondern jetzt auf die Vertrauen schenken, die auch schon mitgewirkt haben. Und das waren ja die zwei. Und letzten Endes geht es ja jetzt darum, vorbildliche Leiter vertrauen fest auf, steht in unserer Lektion, auf
Gott.
Gott. Und das wird uns jetzt sehr deutlich gezeigt. Zumindest bei dem Esra. Da hat man vorhin schon gesprochen. Der Esra wanderte ja ab von Babylon bis nach Jerusalem. Da hat man vorhin schon geredet. Ohne irgendeinen Schuss. Keine militärische Begleitung mit all den Schätzen, die er hatte. Und er kam trotzdem heile
an. Weil der liebe Gott.
Der Nehemia, der reiste noch einen etwas längeren Weg, denn er wanderte von welcher Stadt ab?
Susa.
Von Susa. Susa liegt noch hinter Babylon. Der musste erst über Babylon wandern. Das waren nochmal 300 Kilometer mehr. Nur, was für ein Unterschied war jetzt zwischen der Reise des Esra und zwischen der Reise des Nehemia?
Er hatte militärischen Schutz.
Er hatte militärischen Schutz. Wird die Frage aufgeworfen, wer von beiden war jetzt der, der mehr Gottvertrauen hatte?
Ich war dann.
Aber jetzt wird dargestellt in unserer Betrachtung, es ist sehr gut, wenn man beides tut. Sich absichert und dem lieben Gott vertraut.
Das heißt, Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, gell?
Was ist denn in unserem Leben? In unserem Leben. Wenn irgendwas auf uns zukommt, dann vertrauen wir zwar auf Gott, aber wir selbst müssten auch etwas dazu tun.
Ja.
Also man müsste sagen, auch der Nehemia war in seiner Handlung nicht verkehrt. Er hat ja gebetet zu Gott, das wird ja geschildert. Er hatte Gott voll vertraut, hat er versucht, sich abzusichern. Und mancher vertraut auf den lieben Gott und dann geht trotzdem alles schief herum, weil er sich selbst nicht mit einbezogen hat.
Ja, also der Esra, der hat, könnte man sagen, jetzt, der war eigentlich etwas leichtsinnig. Er hat diese Schätze dabei gehabt
Hast du recht?
Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir überfallen wurden,
wäre
sehr
größer. Aber das wäre alles gewesen. Der liebe Gott hat ihn beschützt, aber in unserer Lektion wird ja dargelegt, also man sollte, was man kann, sollte man selbst tun und noch auch die Hilfe Gottes
vertrauen.
Das wäre das Idealere. Denn nur eigentlich sagen, boah, das stimmt mich alles nicht, sagt den lieben Gott das Regeln. Wenn man so denken würde in unserem Leben, wäre wahrscheinlich das nicht Ideale.
Wahrscheinlich Nehemia hat Angebot gekriegt von Ortaxe, nicht abgelehnt.
Ja.
Diese Wahrheit.
Aber
er wahrscheinlich nie gekriegt dieses Angebot und dann.
Ja, bitte schön.
Also kommt zum Gedankengang. Wenn jetzt Esra losgegangen ist mit dem ganzen Gold aus dem Tempel, es ist natürlich interessant für diejenigen, die überfallen, wenn man ein großes Aufkommen hat, dann muss irgendwas bewacht sein.
Ja.
Das wäre reizvoller, als wenn einer mit nur wenigen Personen und man denkt, ja, da ist sowieso nichts zu holen, also kommt er gut durch. Das sind also verschiedene Punkte, die man beachten muss. Bei Nehemia war es natürlich so, er hatte natürlich sehr, sehr viele Bevollmächtigungen gehabt. Deswegen wollten natürlich die Gegner ihn auch umbringen, weil er hatte Möglichkeiten, also alles in der Hand. Er konnte durchsetzen, was er wollte. Weil er hatte die Befehle vom König, dass er das und das bekommen darf. Und deswegen wollten die ihn auch wieder umbringen. Und er hat natürlich auch die Garde gehabt. Was mich sehr interessiert hatte oder interessant fand, das war der Punkt, als Nehemia angekommen ist, Jerusalem. Er ist dann nachts, mit ein oder zwei, hat er sich den ganzen Tempelbereich genau analysiert.
Ja.
Ohne dass irgendjemand dabei war, jetzt von den anderen, die dort waren. Er hat nichts gesagt. Das fand ich hochinteressant.
Hast du recht, das wird in der ganzen Betrachtung in diesen Vierteljahren Einzelheiten genau geschildert. Und was jetzt hier noch deutlich betont wird, der Nehemia hat immer wir bauen, und wen hat er damit einbezogen? Den lieben Gott im Himmel. Nicht ich, sondern das macht der liebe Gott mit mir. Und das war das, wo man sagt, na gut, er war auch sehr demütig gewesen. Was bei dem Nehemia jetzt noch etwas betont wird, ist vorbildliche Leiter handeln und eigennützig.
Ja.
Was bedeutet das denn?
Das bedeutet ganz einfach, bei den, sagen wir mal, in unserer heutigen Zeit übersetzt, Gelder zur Verfügung gestellt, um irgendein Projekt zu realisieren. Darüber wird ein Leiter gesetzt und der sollte sich tunlichst hüten, irgendwas abzuzweigen, so in dunkle Kanäle, das letzte Endes wieder ins Gute kommt. Denn wenn das rauskommt, dann ist er meistens sein Amt los.
Der Nehemia steht hier, hat sich nicht durch den Wiederaufbau bereichert, sondern wird in Einzelheiten gezeigt, er hat auch die Mitarbeiter unterstützt, aber er selbst hat kein Geld genommen. Er kam aus einer
wohlsituierten
Familie offensichtlich.
Er hat auf sein Gehalt verzichtet.
Er hat auf sein Gehalt verzichtet.
Wie heute ehrenamtlich.
Und der anderen. Also nee. Heute ist ja umgekehrt, es sehnt sich jeder nach dem Amte, weil er sagt, naja, auch bei uns in der Gemeinde, da tue ich ja noch was dazu. Ist ja bessere Position und dann werde ich finanziell auch besser gestellt. Das ja,
Entschuldigung,
war,
aber war es nicht so, dass der Nehemia aus einer reichen Familie stammte
eben.
Und da fiel es ihm umso leichter auf
den Garten. Natürlich, also ich meine, wenn er arm gewesen wäre, hätte er sein Gehalt nehmen. Er hat sein Gehalt verzichtet. Also das wird uns geschildert, weil er aus einer, wir wundern uns, dass die da noch irgendwelchen Besitz hatten, gehabt haben, der auf den er zurückgreifen konnte. Also es wird uns in der Sabbatschullektion ganz deutlich gezeigt, dass das so war, Selbstbereicherung ist bis heute ein verbreitetes Übel unter den Mächtigen der Welt. Auch wer in seiner Kirche Führungsaufgaben innehat, ist der Versuchung ausgesetzt, sich Vorteile zu verschaffen. Also das wird hier ganz deutlich gezeigt. Nehemias Verhalten ist vorbildhaft. Also von diesen beiden Gestalten können wir einiges lernen vom Esther und auch vom Nehemia, bitte.
Und das war auch bei denen, die das Sagen hatten in Israel, die haben die Bevölkerung, die Lang nicht so kapitalstark waren, übervorteilt. Das heißt, die mussten dann ihr Eigentum abgeben, wie auch immer, oder die haben ihr Grundstück behalten, die waren also in Zwanghaft, sag ich mal so.
Ja, ja. Ja.
Das war natürlich eine sehr, sehr schlimme Tat. Ja. Dann natürlich auch noch Zinsen zu nehmen, wenn sie sich was geliehen haben. Also die waren in Not, die Bevölkerung. Und die anderen wurden immer reicher.
Hast du recht. Wer Geld hatte, der hat es auch genutzt. Ja. Und die anderen Armen, die waren schlechter dann immer. Und deswegen wird uns hier gezeigt, bei echten Führungspersönlichkeiten ist es eine Grundeinstellung, etwas für andere und nicht nur für sich selbst zu tun.
Also nicht alleine
die Leiter, hat er damals beachtet, sollten die Leute ja die Leiter auch heute tun. Jetzt gibt es noch einige Hinweise in der Zusammenfassung. Vorbildliche Leiter, die befähigt sind, andere zu führen, haben eine Vision, so ein kurzer Überblick, eine Vision, das heißt eine Vorstellung. Eine Vorstellung. Das müssen die Leiter sein, wenn sie sich vorstellen, wenn ich irgendwie in ein Amt berufen werde, auch in unserer Gemeinde, dann wäre meine Vorstellung, die Gemeinde müsste wieder wachsen, müssten wieder Gemeindeglieder dazukommen, das heißt durch die Verkündigung des Evangeliums und durch die Taufen, die ich dann mache, und die Gemeinde muss gestärkt werden. Das wäre die Vorstellung von einem vorbildlichen Leiter. Haben wir das heute? Interessiert sich da.
Ja, vielleicht teilen haben. Vielleicht gibt es ein oder zwei, die wirklich von sich aus so denken und aber die Realisierung, die ist halt schwierig. Ne? In unserem Umfeld hier, ne? Das spielt bei der heranwachsenden Jugend die erste Rolle. Das war bei mir auch so. Die Motorisierung, ein Auto zu haben. Die Kirche war man halt immer bis 14 Jahre und dann nicht mehr.
Und dann ist die andere Frage, hast du recht, die andere Frage, sie handeln, also vorbildliche Leiter handeln dann geplant. Gibt es auch welche Pläne heute? Ja, andere Gemeinden gründen kann, das war ja früher so, es wird ja kaum eine neue Gemeinde gegründet, sondern höchstens eine Gemeinde geschlossen. Sie gehen mit gutem Beispiel voran, in allen Anliegen hier, und sind mit Leidenschaft bei der Sache. Gute Leiter mit Leidenschaft, muss man merken, sind bemüht, dass das Werk vorangeht. Und wenn ich so früher mich erinnerte an die Besuche der Vorsteher, die hielten dann die Predigt am Sabbatvormittag. Und da war in der Regel, nicht nur bei meinem Vater, auch bei anderen, nachmittags eine sogenannte Fragestunde. Da hatte dann der Vorsteher eine kurze Ansprache gehalten und dann konnten die Gemeindeglieder sich melden und konnten Fragen stellen. Warum ist das jetzt so und warum ist das nicht und so weiter. Und daraufhin gab dann der Vorsteher in der Regel, das auch miterlebt, in der Regel eine entsprechende Antwort, dass die zufrieden waren. Wenn ich an meinen Vorsteher denke, da in Norddeutschland, also da muss ich sagen, so lief das ab. Aber das haben wir heute gar nicht. Wenn ich den Vorsteher sehe hier, der ist die Zeit gerade rum, ist er schon wieder weg. Also früher konnte man Fragen stellen. Ist aber der eine rein, da bitte.
Ich denke an die Worte von Schwester Weid. Sie sagt, eine Gemeinde kommt selten höher, wie die Leiter sind. Die Leiter müssen ein Vorbild sein.
Ja, das schreibt sich wunderbar. Ihr habt euch abgemeldet, bitteschön.
Naja, das Wort Leidenschaft gefällt mir nicht. Das kann auch daneben gehen. Das könnte auch heißen, der geht dann mit dem Kopf durch die Wand.
Bitteschön.
Ja, die Fragestunde wäre dann heutzutage für die Leiter unserer Gemeinde ganz schwierig. Ne? Wir haben da Angst gehabt vor manchen Fragen.
Du darfst vielleicht, deswegen machen wir das nicht mehr. Deswegen sage ich ja, früher war es eine schöne Gemeinschaft und da wurden Fragen gestellt und man kriegte dann die Antwort, man konnte auch was dagegen sagen wieder. Aber das geht nicht mehr, das wird von oben kommandiert und jetzt wird das gemacht. Wir haben ja schon lange Zeit überhaupt keine Konferenz mehr gehabt. Jetzt ist fürs nächste Jahr ja eine geplant da. Aber lange Zeit, früher war jetzt alle zwei Jahre war früher eine Vereins, wisst ihr, das alte Geschwister noch, alle zwei Jahre Vereinskonferenz. Und dann wurden dazu, jeder Zehnte wurde dazu, also war teilnehmend, und aus diesen jedem Zehnten wurden dann die Einzelnen für die Wahlabteilungen dann gewählt, nicht bestimmt. Heute wird es ja alles bestimmt. Da wird bestimmt, der fährt hin und der und der und du. Das sind alles die Leute, die mit dem übereinstimmen. Das ist alles anders als früher. Also wir sehen, der Nehemia und der Esra, die waren in dieser Weise noch ein bisschen vorbildhaft und dann vorbildlichen Leiter vertrauen fest auf wen?
Auf Gott.
Auf den lieben Gott im Himmel. Also das müsste man. Und, haben wir gerade studiert, vorbildhafte Leiter handeln uneigennützig. Das heißt, sie denken nicht nur an sich oder nicht an sich, sondern an die Aufgabe, die sie von Gott erhalten haben.
Bitte. Darf ich mal fragen?
Ja.
Wer ist bei uns der Leiter oder wer sind die Leiter bei uns?
Sind das
die Leute, die herkommen am Sabbat und Predigten halten? Oder der Schiriat zum Beispiel? Bis dahin geht gerade noch mein Verständnis, aber was weiter oben ist, weiß ich nicht.
Ja, die kommen ja sehr selten, also muss ich schon sagen.
Dreimal höchstens im Quartal, ne?
Quartal doch nicht. Einmal im Jahr höchstens. Der Vorsteher, wie heißt denn der Vorsteher?
Dorothee ist noch.
Das wisst ihr noch, gell?
Ja, ja.
Aber der ist im letzten Jahr nicht bei uns gewesen.
Das sage ich ja.
Also du meinst jetzt die
Vorsteher.
Die kommen ja.
Der geht jetzt in Pension.
Der geht jetzt in Pension, aber er war ja lange dran und da hast du auch nichts weiter gehört. Also das ist alles anders. Und da sollte der Nehemia und der Esra sollten Vorbilder sein. Aber und das sollten wir aus dieser ganzen Vierteljahrsbetrachtung herausgefunden haben. Bitte.
Gibt es denn heute noch Prediger, die auch zu Leuten kommen, die noch nicht getauft sind und geben Bibelunterricht, wie du damals oder Bruder Ulich? Ihr seid jede Woche gekommen und habt hier demjenigen, der interessiert war, Bibelstunden gegeben. Du bist doch jahrelang
ja,
hier
das ich auch nicht, das, was
und hast allen möglichen Leuten Bibelunterricht zum Teil, größtenteils auch die getauft.
Ich hab das so erlebt.
In unserer Betrachtung wird nur dargestellt, der Esra und der Nehemia waren vorbildhafte Leiter und haben durch die Weisungen Gottes dafür gesorgt, dass wieder ein Tempel da war und Jerusalem und auch wieder ein, wie hießen die jetzt? Vorher hat man die gar nicht Juden genannt, jetzt ein jüdisches Volk wieder war. Wie hat man das früher genannt? Die
Israeliten.
Israeliten, Hebräer. Aber jetzt waren es die Juden nur, und das ist halt bedauerlich, das war dann doch so gewesen, dass letzten Endes sie noch nicht mal Jesus anerkannt haben. Als er gekommen war, hätten sie wissen müssen aus der Heiligen Schrift.
Nee, doch da, er kam
den haben sie umgebracht und das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte. Und Gott hat alles versucht und daraufhin hat er dann die Heiden bestimmt, und hat die dann beauftragt mit dieser Wirksamkeit. Hat jemand noch Fragen zu dieser Lektion?
Ich habe eine Frage, und zwar, das ist wahrscheinlich die Lektion nicht betrifft, aber sind überhaupt jetzt heutzutage ein reinrassiger Juden?
Du meinst jetzt?
Nein, die haben sich ja weltweit vermischt, und gibt es überhaupt jetzt die Juden?
Ja. Ja, der Orthodoxen.
Du meinst jetzt, es gibt
die werden reinrassig sein.
Ja, die Juden, anders als Jude bleibt Jude, gell? Die haben sich selten vermischt. Also ein Jude mit einem anderen, das weiß ich noch als Kind, da waren noch die Juden anerkannt, die waren ja noch da, aber Juden heirateten grundsätzlich nur Juden. Also ich war befreundet auch mit Juden da, meine Nachbarn waren alles Juden, wir wohnten erst am Anlage in Frankfurt, und die waren nur verbunden mit den Juden, hatten auch nur Freunde mit den Juden, und wir waren die Nachbarn, haben auch mit ihnen gespielt, aber Heirat, ein Jude mit einem Heiden, wir waren ja Heiden in ihrem Blicke, das war hin und wieder mal üblich, aber das war nicht in der Regel, bitte.
Naja, er hatte ja, der andere Partner hatte ja die Chance, den jüdischen Glauben anzunehmen. Das ist der Unterschied, aber er konnte nie ein Jude werden.
Hast du recht.
Denn Jude konnte nur werden, wenn Großmutter und Mutter Juden waren.
Ja.
Deswegen, ein Fremder kann kein Jude wählen, sondern eben nur den jüdischen Glauben annehmen.
In der Regel ist ein Jude immer ein Jude, wenn er ausgewandert ist nach Amerika, der bleibt Jude. Ich habe einen Onkel gehabt, der ist nach Amerika, die Kinder sind alle schon Amerikaner da, die können doch nicht mal mehr Deutsch. Also ist alles, ich habe gar keine Verbindung mit denen mehr. Aber die Juden haben immer den Zusammenhalt dann gehabt. Und jetzt habt ihr ja die Probleme da in Palästina, da unten auch die Auseinandersetzung, wie das wird mit dem Gebiet der anderen da, die eigentlich verwandt gewesen waren mit den Juden, das waren ja die Moslems. Die Moslems, die da unten sind, die werden ja immer mehr abgetrieben und abgedrängt, wie das dann war.
Sind es die Nachfolger von Ismail, ne?
Ja, genau, die sind an für sich. Ursprünglich war das ja, man hing mit Abraham da zusammen da und alles. Also, das hat sich alles verändert. So, da haben wir ein gutes Studium. Wir bitten den lieben Gott im Himmel, dass wir auch mal wieder solche Leiter bekommen, wie die beiden damals gewesen sind.
Wahrscheinlich nicht.
Nur es wird ja nicht immer schlimmer werden. In der Welt sieht es auch nicht aus. Wo sieht es doch gut aus? Die ganzen Kirchen sind schon durcheinander überall. Das kriegt er ja noch mit. Und in der gleichen Gefahr ist auch unsere Glaubensgemeinschaft. Und da muss jeder selbst seinen Weg gehen aufgrund der Hinweise der Heiligen Schrift. Bitte, Bruder Rosen.
Naja, wenn ich mir das versuche vorzustellen, diese ganze Geschichte. Die waren 70 Jahre in Babylon. Da ist ja schon eine neue Generation dazu gekommen. Die alte hatte ja kaum noch existiert. Ich frage mich, was hat die die da unten geboren worden sind in Babylon, also
die Kinder.
Ja. Was hat die bewogen, nach Jerusalem zu gehen?
Naja, das kann ich das sagen.
Die hatten doch keine Vorstellung davon. Selbst die hofften, noch kannten, waren entsetzt, wie Jerusalem aussah. Und jetzt kommen Leute, was haben die sich eingebildet, wo gehen die hin?
Sie hatten auch in Babylon ja Schulen eingerichtet, die sogenannten Synagogen. Daher kommen die Synagogen. Ja. Die gab es ja früher nicht, sondern seit Babylon die Schulen. Und die Kinder der Juden wurden reinrassig jüdisch damals auch in Babylon erzogen und unterwiesen.
Und trotzdem kamen die ganzen, oder nicht ganzen, doch eigentlich Mischehen zustande, die man nachher...
Aber der rumgedonnerte Esra da und der Nehemiah ja auch, die mussten dann wieder auseinandergezogen werden. Also das war ja, im alten Israel war ja viel verkehrt gewesen, das war alles. Und deswegen hat ja Gott die Weisung ihnen gegeben, jetzt nach Babylon, und dort werden sie noch einmal, und dann fangen wir noch einmal neu an. Das war der Wunsch Gottes gewesen. Nur die Juden selbst haben dann wieder anders gehandelt, sie haben sich wieder angepasst dann an die Welt und das ist sehr, wie das sich entwickelt hat dann. Und das ist das Schlimme, bitteschön.
Und manche blieben ja auch da, in Babylon.
Natürlich, sind dann nach Babylon und sind woanders hingewandert noch dann, hauptsächlich dann unser nach Ägypten, sind auch viele Juden gewandert, gab es auch ganze Siedlungen da unten, also sind nicht alle zurückgekehrt nach Jerusalem, aber das waren die sogenannten Treuen. Und die wollten wieder einen neuen Anfang haben. Gott wollte ihnen helfen dazu. Und leider seht ihr ja, wie es jetzt im Augenblick und wie das dann weitergeht mit dem Palästina da, also mit Israel. Habt ihr jetzt schon die Wahl da? Da gibt es schon Schwankungen mit dem Augenblick, der Probleme hat und ob das wird und ob das nicht wird. Und der will ja das ganze Land, das ihm gar nicht zugesprochen war, will er ja jetzt zu seinem Lande mit einverleiben. Sie bauen ja schon die Dörfer und die Orte dort, die eigentlich den Moslem gehörten. Und dann habt ihr noch das größte Problem, was wollen denn die Juden machen in Jerusalem?
Opfern.
Die wollen ihren Tempel wieder bauen.
Tempel
und das Geld haben sie beisammen.
Alles
da. In Amerika haben sie alles. Nur wem gehört denn der Tempelberg jetzt?
Yes.
Da habt ihr eine Moschee, wie heißt die? Das ist das zweitwichtigste Heiligtum der Moslems. Moslem und Moslem gibt es viele auf dieser Welt. Und wenn die den Tempelberg wieder beziehen wollen, da habt ihr erst einmal diesen runden Tempel da, den anderen, den Kuppelbau. Was ist denn das, wo früher mal der Felsen war da unten? Da habt ihr diese Kuppel. Das ist ja die Moschee ist ja weiter hinten dann, aber das gehört ja alles dazu. Und wenn die das abräumen würden, dann gäbe es eine Auseinandersetzung.
Okay.
Dann gäbe es Krieg. Jetzt wisst ihr nur, was machen denn die Amerikaner? Was hat denn der Amerikaner? Der hat nämlich einen Schwiegersohn, der ist Jude.
Ja.
Der Schwiegersohn, der ist Jude. Und der hat jetzt gesagt, ganz Jerusalem. Bis jetzt war ja Jerusalem geteilt.
Ja,
die eine Hälfte war Moslem, die andere Hälfte, die sagt, Jerusalem, ganz Jerusalem gehört den Juden. So, und dann habt ihr aber noch andere, die dann darauf lauern. Mit welchem Volk gibt es denn jetzt das große Problem? Das daneben liegt.
Syrien, ne?
Die Syrer.
Und nicht nur die Syrer, sondern die da die Raketen jetzt wieder bauen wollen.
Iran wollte.
Iran ist doch das. Iran ist doch die
Geschichte. Iran ist Persien.
Eine gefährliche Sache. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Die wollen ja Raketen bauen und wollen ja, sind ja grimmig auf die Juden. Also, und jetzt habt ihr dann die Auseinandersetzung, die Völker vom Osten, welche Völker sind denn das? Na, die Chinesen da oben, die Chinesen, die haben sich jetzt schon verbündet mit den Russen. Und wie stehen die Amerikaner zu den Chinesen?
Kein Verbindung.
Handelsprobleme haben die doch. Und da habt ihr jetzt dieses Korea da. Dieses Nordkorea, die auch wieder, neuerdings seit letzter Woche, wollen die auch wieder Raketen schießen machen. Also, da kommt einiges auf uns zu und in der Bibel steht, die Völker vom Osten werden antreten und kämpfen mit den Völkern der übrigen Welt. Und wir leben in einer Zeit, kann ich euch nur sagen, wo manches sehr, sehr schnell sich verändern kann. Von dem lieben Gott vertrauen, dass wir zu denen zählen, die mal gerettet werden. Und da sollte der Nehemia und der Esra uns vorbildhaft sein. Sie versuchten in Folge wieder das Wort Gottes und die Gebote, die Gott uns gegeben hat, nahezubringen. Das war das Entscheidende gewesen. Und darauf sollten wir achten. dass wir einmal teilhaben am Reich Gottes und uns wiedersehen. Da können wir uns dort im Himmel unterhalten und können sagen, war das schön, wie wir hier diskutiert haben. Ich hoffe, dass das so ist, aber es wird mir wenig gerettet.
Ja, ich hätte eine Frage, Der Nehemia, wo wir jetzt gelesen und gesprochen haben, ist es dasselbe, wo früher ein Reformer war, der hat den Sabbat, wenn es Abend wurde, hat er die Türe geschlossen,
ja,
vor Sabbat. Und morgens hat, und die Juden kamen und wollten ihre Ware, aber er hat es nicht erlaubt. Dann mit der Ehe hat er eine Reformation,
ja, natürlich, ja,
durchgeführt. Er war ein Reformer.
Nein, natürlich, die handelten ja, du sollst ja auch nichts einkaufen am Sabbat.
Ja, eben.
Und deswegen haben die da verhandelt und dann sind alle die Tore geschlossen. Also
hat die Tiere zugeschlossen.
Da war der Schluss, ja, und das andere genauso ab mit den
Heiligen. Und sogar wenn sie kamen und haben außerhalb der Tür, dann hat er sie weggejagt.
Ja, ja. Also ihr seht, wir haben einiges miteinander studiert, jetzt ist die Zeit um, schon längst um. Wir wollen jetzt beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir hier zusammen waren, an diesem Vormittag, an deinem Ruhetag. Wir danken dir, dass wir die Betrachtung aus deinem Worte haben durften, dass du dadurch uns erinnert hast, was in der Vergangenheit war und was heute sein sollte und leider oft nicht ist. Wir bitten dich, du möchtest deine Hilfe uns schenken, dass wir unser Leben gestalten nach deinem Willen und Wohlgefallen, dass wir uns an dein Wort halten. Vergib uns, wo wir gesündigt haben, und lass uns stark bleiben im Aufblick zu dir, in der Vorbereitung auf das, was auf uns zukommt, dass wir darauf warten, dass einmal Jesus, dein Sohn, wiederkommen wird, um alle zu sich und zu dir zu nehmen, die verbunden sind mit dir, im Glauben und auch mit ihrem Handeln. Wir bitten dich für dein Volk überall in der weiten Welt, für all die Gläubigen und für die, die das Vertrauen haben, in dich gesetzt haben, dass sie auch in ihrem Leben nach deinem Willen auch ihr Dasein gestalten. Sei mit uns auch in den weiteren Stunden dieses Tages, an diesem Sabbattag. Schenke uns viel Freude und sei auch mit uns, wenn diese Woche zu Ende geht und eine neue beginnt. Halte deine Hände über uns, wenn wir jetzt wieder zurückkehren in unsere Heimat. Sei besonders auch mit den Kranken und mit den Leidenden. Wir bitten dich besonders auch für Bruder Mause. Möchtest du ihm beistehen, dass ihm auch wieder besser geht. Mit uns allen wolltest du sein, die wir verschiedene Gebrechen haben. Begleite uns jetzt und schenke uns deinen Frieden und Segen. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Amen. So, dann wünschen wir uns allen Gottes Segen und viel Freude an diesem Tag, ja, Gottes.